Das Sportgespräch heute Abend mit Astrid Ravohl und einem Gast, der nicht groß vorgestellt werden muss. Dirk Nowitzki, 2,13 Meter groß, Basketball-Ikone, NBA-Superstar, spielt für die Dallas Mavericks und manchmal auch Fußball, dann aber eher zum Spaß und für einen guten Zweck, so wie zuletzt hier in Mainz. Da haben Sie, Herr Nowitzki, bei dem Benefiz-Fußballspiel zu Ehren des schwerverletzten Formel-1-Piloten Michael Schumacher 100.000 Euro gesammelt. Für dessen Stiftung Keep on Fighting und für Ihre Dirk-Nowitzki-Stiftung in Würzburg. Was verbindet Sie mit Michael Schumacher?
Ja, ich kenne Michael schon lange, lange Zeit. Ich habe damals öfters bei seinem Fußballspiel mitgekickt. Das hat er ja immer damals in Mannheim gemacht, das Spiel des Herzens. Und das war eine tolle Sache immer damals. Und da kam so ein bisschen die Idee letztes Jahr mit meiner Stiftung, das nochmal so aufleben zu lassen, dass wir alle auch an Michael denken und ihm da ein bisschen positive Energie schicken. Da kam die Idee her und dann haben wir angefragt bei seiner Familie und bei der Sabine Kehm, die es ja schon lange, lange Jahre macht. Und so haben wir das dann aufgezogen letztes Jahr. Und es war ein tolles Event, ja, wie es unterstützt worden ist von den Fans, aber auch von den Mitwirkenden, von den Persönlichkeiten, die kamen letztes Jahr, ob es ein Henry Maske und ein Lars Riedel und also war eine tolle, tolle Sache und wir haben auch letztes Jahr super viel Geld eingenommen, auch dank meiner Sponsoren und Partner und Fans, die da waren und da haben wir gesagt, wenn es vom Zeitplan her passt, würden wir das natürlich gern wieder machen und dann haben wir wirklich einen Zeitpunkt gefunden und das war jetzt war eine tolle Zeit wieder und war echt rundherum gelungen, glaube ich.
Fast 40 Persönlichkeiten, Stars, Sportidole, Showgrößen sind Ihrer Einladung gefolgt. Ich nenne mal nur ein paar, Lukas Podolski, Serge Gnabry, der frisch gebackene Fußball-Europameister-Trainer der U21, Stefan Kunz hat ganz kurzfristig nach dem Titelgewinn zugesagt, diverse andere Turner, Fabian Hambüchen. Ich könnte die Liste fortsetzen. Wie einfach oder wie schwer ist es, diese Größen für so ein Event zu gewinnen?
Ja, das ist immer wieder schwer. Im Vorfeld versuchst du natürlich sehr, sehr viele Leute zu fragen, weil in letzter Minute sehr, sehr immer viele doch noch abspringen, leider. Das ist einfach mal so, das gehört zu solchen Spielen auch dazu, dass immer was dazwischen kommt noch. Und klar wissen wir natürlich auch, die Persönlichkeiten werden ja auch in viele Richtungen gezogen. Ja, jeder will was, jeder macht irgendwas. Und von daher freue ich mich, dass wieder so viele Leute Zeit gemacht haben und kamen und uns unterstützt haben. Und zwar war wieder eine rundum tolle Sache.
Was bedeutet Ihnen dieser Zusammenhalt genau dieser Persönlichkeiten, die ansonsten ja tatsächlich eher Markenbotschafter sind, ihre Persönlichkeit auch vermarkten, gemeinsam für einen guten Zweck einzustehen?
Ja, ich glaube, die Sportgemeinschaft hält zusammen, vor allem in Deutschland. Man kennt sich. Ich kenne die meisten Fußballer und man hat sich hier und da gesehen auf Terminen, Sponsorterminen, irgendwelchen anderen Sachen. Und man unterstützt sich gegenseitig, wo es nur geht. Und vor allem eben, weil viele wissen, es ist für einen guten Zweck, dann versuchen sie natürlich doch, es zu schaffen. Und deswegen waren auch wieder so viele Leute da und hat Spaß gemacht.
Sind Sie insgesamt mit dem Ertrag und auch der Aufmerksamkeit zufrieden? 16.000 waren im Stadion, es wurde groß übertragen im Fernsehen, 100.000 Euro sind zusammengekommen. Sind Sie damit zufrieden?
Ja, war doch schön wieder. Ich glaube, dass wir letztes Jahr ein paar Fehler gemacht haben in der Orga und dass wir das jetzt einfach versucht haben, noch zu bündeln, ein bisschen besser zu machen. Von daher glaube ich, dass es toll gelaufen ist. Dass sowas im Live-Fernsehen läuft, ist natürlich auch schon Wahnsinn. Hätte man natürlich nie gedacht, damals, als wir letztes Jahr angefangen haben zu überlegen, wir machen so einen Benefiz-Kick, dass sowas mal live im Fernsehen übertragen wird. Das ist natürlich eine schöne Nebensache und hat natürlich auch noch eine größere Wirkung und eine bessere Nachwirkung. Und von daher war es, glaube ich, gut.
Ein geflügeltes Wort lautet, tue Gutes und rede darüber. Sie tun viel Gutes, reden aber nicht gerne darüber. Woher kommt das?
Ja, gute Frage. Ich meine, ich habe jetzt meine Stiftung in Deutschland schon seit 2005. Ich habe meine Stiftung in Amerika schon seit 2001. Also wir machen stiftungsmäßig schon lange, lange Zeit schöne, schöne Sachen. Wir haben viele Projekte begleitet und gefunden, und die super, super sind. Und die so ein bisschen im Hintergrund stehen, aber durch unsere Unterstützung weitermachen können und schöne Sachen für die Kids machen können. Von daher sind es schöne Sachen, aber das muss nicht immer alles an großen Nagel gehängt werden. Ja, das, wie gesagt, das kann man auch mal so machen.
Ist es eher schwierig, als großartige Sportler-Ikone Förderer und Stiftungsunterstützer zu gewinnen, weil die sagen, na, der hat doch eh genug Geld, der braucht nicht noch mehr Unterstützung? Oder ist es doch einfacher, weil man eben einfach so eine Persönlichkeit ist und sich jeder damit gerne ja auch schmückt?
Ja, so ein bisschen beides. Aber deswegen bei solchen Events, wie wir gemacht haben, ist es, glaube ich, leicht. Da können sich alle mit identifizieren. Da können Fans kommen und können da ihren Beitritt oder alles damit leisten, helfen. Und ja, von daher ist es, glaube ich, so, solche Events sind da die richtigen Wege. Es ist nicht nur irgendwie ein Abendessen, wo du sagst, hier, gib mir Geld, spendet, sondern das ist was, wo wir alle auch Spaß haben können zusammen, Fans und alle Unterstützenden. Von daher ist es, glaube ich, gut.
Und es hat sich hoffentlich auch keiner verletzt.
Ich glaube, der eine hat sich ein bisschen die hinteren Oberschenkel ein bisschen gezerrt oder so, aber ansonsten sind, glaube ich, alle ganz gut durchgekommen. Ich habe gesehen, ein paar haben richtig gekämpft, also die haben gefightet, die sind da echt ein bisschen hart rangegangen für einen Benefizkick, aber trotzdem sind alle ganz gut durchgekommen.
Sie machen sowas gerne, wenn es Spaß macht, das hat man gesehen. Sie haben nicht nur die wunderbare Schwalbe, die zum Elfmeter führte, hingelegt, sondern anschließend auch nach dem Foul Liegestütze. Der Spaßfaktor muss dabei sein, oder?
Ja, ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu, aber so ein Kick, ich meine, die Leute kommen ja nicht oder die Leute schauen nicht im Fernsehen zu, um da ein gutes Fußballspiel zu sehen. Die wissen ja, dass wir ein paar gute Fußballer dabei hatten, aber dass wir auch sehr, sehr schlechte Fußballer dabei hatten und da gehört der Spaßfaktor, und steht da im Vordergrund und waren, glaube ich, ein paar tolle Aktionen dabei, auch von ein paar Nicht-Fußballern und der Mika Häkkinen, wie der rechts außen vorgerannt ist mit Ball. War absolut Weltklasse und hatten alle wieder einen Riesenspaß und das steht schon auch im Vordergrund.
Sie selbst betonen ja immer wieder, dass Ihnen Geld zu haben, Reichtum eigentlich überhaupt nicht viel bedeutet. Das sind nicht nur geflügelte Worte, sondern Sie beweisen das auch dadurch, dass Sie Ihren Vertrag selber zu Ihren Ungunsten beispielsweise bei den Dallas Mavericks ja gekündigt haben und wahrscheinlich auch wieder auflösen, um für andere Spieler mehr Potenzial zu schaffen. Durch den neuen Rahmentarifvertrag der NBA mit der Spielergewerkschaft und der Liga können einzelne Spieler nun Gehälter von über 200 Millionen Dollar erreichen. Was halten Sie von dieser Entwicklung?
Ja, Wahnsinn. Aber man muss natürlich einfach sehen, dass es der Liga gut geht, dass es den Eigentümern gut geht, dass wir einen riesen Fernsehdeal unterschrieben haben, ähnlich wie hier im Fußball in der Premier League, ja. Also was da auch für Summen jetzt geflossen sind in den letzten paar Jahren und Ablösesummen, ist absolut Wahnsinn. Und das ist bei uns noch ein bisschen zu vergleichen, ja, dass wir einen riesen Fernsehdeal unterschrieben haben, der jetzt vor 2 Jahren reingekommen ist. Und das heißt, die Gehaltsobergrenze ist nach oben geschoben worden. Und dadurch hat jetzt einfach jede Mannschaft mehr Platz und mehr Geld zur Verfügung, um das auszugeben. Und dadurch kommen jetzt diese Summen zustande. Ist natürlich Wahnsinn. Kann man als normaler Mensch gar nicht richtig verstehen, was da jetzt für Summen herumgeworfen werden. Aber es ist jetzt einfach mal so. Und die Eigentümer müssen einfach das Geld ausgeben, weil es ihnen so gut geht von der Liga her.
Stephen Curry von den Golden State Warriors, 201 Millionen Dollar für 5 Jahre, Rekordvertrag. Ist das denn wirklich noch gerechtfertigt und wie ist das zu vermitteln überhaupt noch?
Ja, gute Frage, wie das zu vermitteln ist. Aber das ist jetzt einfach mal die Welt, in der wir leben.
Aber nicht Ihre Welt, oder?
Nicht meine Welt, aber das gehört jetzt einfach mal dazu, wenn du als Individuum oder als Mannschaft so viel Geld einspielst, auch für den Eigentümer. Ich meine, jetzt schauen wir uns mal Golden State an. Ja, als der Eigentümer die Mannschaft gekauft hat, hat er sie, glaube ich, für 480 Millionen gekauft. Jetzt über die 4, 5, 6 Jahre, als er sie hat, jetzt sind sie 2,2 Milliarden wert. Also hat er ja auch seinen Wert riesig gesteigert und hat natürlich einen riesen Glücksfall mit Steph Curry und noch ein paar andere Spieler, die er hat. Und warum soll nur... Das ist quasi die Sichtweise aus den Spielern. Warum soll nur der Eigentümer reicher werden und die Spieler kriegen davon nichts ab? Von daher ist es ein bisschen zu rechtfertigen, aber trotzdem sind die Summen natürlich astronomisch.
MEFS-Teambesitzer Mark Cuban, also Ihr Chef sozusagen, hat sich ja Anfang des Jahres ein Twitter-Duell mit Donald Trump, dem neuen US-Präsidenten, geliefert. Viele Trainer und Spieler bezogen klar Stellung auch gegen Trump. Sie haben in Ihrer Karriere ja stets politische Statements vermieden. Inwiefern hat sich denn aus Ihrer Sicht das politische Klima in den letzten Monaten verändert in den USA?
Ja, Politik halte ich mich normalerweise sehr, sehr gern raus. Das ist ein heikles Thema, vor allem auch natürlich in Texas, wo sehr, sehr viele Republikaner sind. Von daher habe ich mich da immer sehr, sehr gerne zurückgehalten. Aber es sind schon natürlich Wahnsinnszeiten, in denen wir leben. Jetzt nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Überall passiert ständig irgendwas Neues und es ist schon Wahnsinn. Und da sind solche Events, glaube ich, auch ganz gut, dass man noch zeigen kann, ey, wir haben noch Spaß am Leben, Spaß am Zusammensein, wir bleiben nicht zu Hause und und tun uns einschließen, sondern wir versuchen noch zusammen soziale Events zu haben und zu leben. Aber es wird schon manchmal schwer, gebe ich zu.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie haben ja nun eine enorme Strahlkraft. Wird es als Sportler Ihrer Couleur nicht immer schwerer, unpolitisch zu sein?
Naja, ich habe mir es eigentlich schon immer vorgenommen, mich rauszuhalten, weil du kannst eigentlich nicht gewinnen. Wenn du dich auf eine Seite stark stellst, kriegst du ganz schön Gegenwind auf der anderen Seite. Und von daher bin ich da eigentlich immer neutral geblieben. Mark Cuban hat sehr, sehr viel Gegenwind bekommen, nachdem er sich sehr, sehr stark gegen Trump geäußert hat. Dass das nicht unbedingt gut angekommen ist in Dallas und auch bei vielen Fans und Ticketholders in Dallas, das kam nicht gut an.
Es ist Tradition ja, dass nach dem Gewinn der Meisterschaft die Sportler, die Athleten ins Weiße Haus eingeladen werden. Viele Spieler, viele Trainer auch, wollten dem nicht nachkommen. Wie würden Sie sich verhalten?
Ich glaube, das muss man als Mannschaft, als Organisation, muss man sich zusammensetzen mit den Führungskräften. Und dann machst du zusammen eine Entscheidung. Ich glaube, da kann jeder oder als Mannschaft setzt du sich einfach zusammen und machst eine Entscheidung, was am besten für die Organisation und für die Mannschaft ist. Und da habe ich jetzt keine Ahnung, nachdem wir jetzt nicht in der Situation sind, leider. Ich wäre natürlich sehr, sehr gerne Meister und hätte jetzt die Situation vor mir. Aber muss man aber mal sehen. Ich glaube, am Anfang haben ja gleich ein paar Spieler gesagt, dass sie auf keinen Fall fahren. Jetzt habe ich schon gesehen, dass der Steve Kerr gesagt hat, wir werden auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil wir auch natürlich Präsident und das Amt an sich ist es eine Ehre schon. Und da habe ich jetzt keine Ahnung, was da jetzt wirklich drum rauskommt. Aber ich glaube, dass die noch einige Diskussionen drüber haben und dann werden sie eine Entscheidung fällen als Mannschaft.
Sie haben gerade schon angedeutet, sportlich waren Sie jetzt leider nicht so stark wie die Golden State Warriors in dieser Saison. In diesen Tagen entscheidet sich auch, wie es mit Ihnen weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass die Ehe anhalten wird, Sie und die Dallas Mavericks, das bleibt erstmal.
Ja, natürlich will ich meine Karriere in Dallas beenden. Ich bin jetzt 19 Jahre da, habe sehr, sehr viel erlebt, bin durch viel mit Höhen und Tiefen durchgegangen mit den Fans, mit der Organisation. Und da ist es, glaube ich, klar, dass ich jetzt bleibe.
Im Raum steht ja immer noch, nachdem Sie die 30.000-Punkte-Marke im März geknackt haben, jetzt die 20 Jahre von Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers zu knacken und die sozusagen zu überflügeln. Sind das die Ziele, die Sie sich vielleicht auch spaßeshalber jetzt noch so ein bisschen so stecken?
Ach, Ziel setze ich mir eigentlich. Klar ist, 20 Jahre bei einem Club ist schon Wahnsinn. Und das würde ich mir schon gerne erfüllen. Deswegen spiele ich auch auf jeden Fall noch nächstes Jahr. Und ansonsten habe ich eigentlich keine Ziele. Ja. Ich versuche einfach noch Spaß zu haben, der Mannschaft soweit es geht zu helfen, noch ein paar Spiele zu gewinnen und einfach so lange es machen, wie es geht, wie der Körper mithält, mitspielt und dann langt es auch irgendwann. Aber es war natürlich eine tolle, tolle Zeit. Also ich werde da immer darauf zurückschauen, auf die tollen Jahre, auf die Meisterschaft, auf die vielen All-Star-Spiele. War schon ein unglaublicher Ritt, ja. Also vor allem, wenn man überlegt, dass ich damals mit 20 rüber bin und wusste ja überhaupt nicht, ob es klappt, wusste nicht, was mich erwartet. Und dann war das erste Jahr auch noch so schwer, ja. Da ging ja fast alles schief. Und dass ich mich trotzdem da durchgekämpft und durchgearbeitet habe und Ja, das werde ich schon nie vergessen.
Würde so eine Ausnahmekarriere heute in diesen Zeiten auch noch funktionieren können oder war das einfach eine Zeit, wo alles gepasst hat?
Ja, da kam natürlich schon eine Menge zusammen. Ja, ob es der Holger Geschwindner war, der Mentor, den ich mit 15 getroffen habe, der mir quasi alles beigebracht hat. Ja, den Schuss, die Bewegungen, der mich auch außerhalb vom Spielfeld immer nach vorne gepusht hat. Ja, ob er mir wieder irgendwelche Physikbücher gegeben hat zum Lesen und hat Musikinstrumente geschenkt hat. Er hat mich immer versucht, auch als Mensch weiter zu pushen und weiterzubilden. Und ja, und dann natürlich die Lage, als ich nach Dallas kam. Ja, wir hatten damals keine tolle Mannschaft, wir waren keine Playoff-Mannschaft. Und da hatte ich ein bisschen Glück gerade, weil da haben wir so alle so ein bisschen jung angefangen, da war kein Druck da. Und da konnte ich so ein bisschen in meine Rolle reinwachsen. Ich hatte damals einen Trainer, der mich wahnsinnig unterstützt hat. Ja, ohne den es wahrscheinlich gar nicht so toll gelaufen wäre. Das war damals der Don Nelson, der in seinem mein Stil hat einfach in sein System super reingepasst. Ja, also da kam schon eine Menge Gutes für mich zu sammeln. Ja, da waren die Sterne irgendwie richtig gestanden. Und da habe ich schon eine Menge Glück gehabt. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu.
Sie sind ein Familienmensch. Für Sie stehen, wenn man das von außen beobachtet, Vertrauen, Kontinuität, Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit an erster Stelle. Ich meine das auch bei Ihrer Sponsorenwahl oder bei Ihren Partnern feststellen zu können. Sie haben drei Hauptsponsoren, die Bank, die gerade mit Ihnen sozusagen auf lebenslänglich verlängert hat und das soziale Engagement noch verstärken möchte. Wie wichtig sind Ihnen solche Partner, für die Sie als Markenbotschafter unterwegs sind?
Also ich muss sagen, es war für mich immer das Ziel, nicht 10, 20, 30 Sponsoren zu haben und dann im Sommer immer hier und da Termine, sondern ich wollte ein paar haben, die wirklich gut sind, die zu mir passen, die mich auch langfristig unterstützen wollen, ja, die zu meiner Persönlichkeit passen, zu meinem Charakter. Und da habe ich drei tolle, tolle Partner gefunden. Die mich bei allem immer unterstützen, bei alles, was so in den Kopf kommt, sind sie immer dabei gewesen. Und ja, hoffentlich auch noch für viele Jahre, auch noch nach meiner Karriere, dass wir da noch schöne Zusammenarbeit liefern können.
Die Bandagen, das hat man gesehen, die werden auch mehr an Ihrem Körper.
Die werden mehr, aber helfen mir natürlich auch. Über die Jahre ein bisschen Knieprobleme gehabt. Und da waren die Bandagen schon Gold wert. Ja. Und da hatte ich noch gar keinen Bauerfeind-Vertrag, da hatte ich die schon in der Liga teilweise an.
Aber 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking, ja. Da begann die Partnerschaft.
Ja, da habe ich sie zum ersten Mal so richtig angehabt und gebraucht. Und dann ein paar Jahre später hatte ich Knie-OP und hatte die dann Produkte an, obwohl ich noch gar nicht so richtig Bescheid wusste über die Firma. Aber bis jetzt war die Zusammenarbeit auch von Ihrer Seite sehr, sehr toll und es freut mich natürlich.
Sie haben schon Ihre Persönlichkeit und Ihre Haltung gerade so ein bisschen angesprochen. In die Schiene möchte ich jetzt so gegen Ende des Gesprächs auch nochmal kommen. Wir hatten es vorhin schon kurz angedeutet. Was motiviert Sie? Sie sind jetzt 39 Jahre Vater, Ehemann, haben drei tolle Kinder. Was motiviert Sie denn überhaupt noch, sich jetzt tatsächlich immer so noch auf Korbjagd weiter zu begeben? Sie könnten doch eigentlich auch die Füße hochlegen.
Könnte ich, ja, aber es macht noch Spaß. Ich glaube, das steht im Vordergrund. Ich wollte Basketball nie als mein Beruf sehen. Ich wollte Basketball immer als Hobby, als Spaß sehen. Und der ist auf jeden Fall noch da, vor allem wenn die Spiele losgehen. Klar, hier und da ein paar Trainingseinheiten. Fehlt ein bisschen die Motivation, das ist klar. Wenn wir jetzt mal abends spielen, dann am nächsten Früh soll ich um 10 Uhr wieder da voll trainieren mit den Jungs. Das ist manchmal ein bisschen schwer jetzt im Alter. Aber der Spaß ist schon noch da, wenn die Spiele losgehen. Und ich habe noch so den Wettbewerbswille, der ist schon noch da. Ja, also den Jungs noch zeigen, wo es lang geht. Manche sind ja halb so alt wie ich. Und dass ich da trotzdem noch meine Erfahrung einsetzen kann, irgendwie der Mannschaft helfen zu können, zu gewinnen. Der Drang ist schon noch da. Und deswegen mache ich das jetzt, solange es noch geht und solange es noch Spaß macht. Und dann war es aber auch eine tolle, tolle Zeit, die ich nie vergessen werde.
Verfolgen Sie auch hierzulande die deutsche Basketball-Nachwuchsszene, beispielsweise mit Isaiah Hartenstein oder auch Kostja Muschidi, Isaac Bonga? Haben Sie da ein Auge drauf?
Ja, ist schwer natürlich von so weit weg. Ich habe auch in der Bundesliga hier oder kaum Spiele gesehen jetzt diese Saison. Von daher ist es ein bisschen schwer. Ich habe gesehen, der Isaiah ist gedraftet worden. Freue mich natürlich. Ein Daniel Theiss habe ich gelesen, kommt er jetzt rüber nach Boston. Dem wünsche ich natürlich alles gut. Er hat ja lange in Bamberg gespielt. Und, von daher, ja, so versuche ich schon aufzupassen, was mit den Jungs passiert und freue mich natürlich, wenn sie sich in der Liga durchsetzen. So wie der Paul Zips hat ein tolles Jahr gespielt letztes Jahr in Chicago und mit dem stehe ich auch im engen Kontakt. Von daher jeder Deutsche, der rüberkommt, auf den da bin ich natürlich stolz und will versuche ihm auch zu helfen, soweit es geht, dass die Jungs sich durchsetzen können.
Das heißt also, die Jungs, wie Sie sie nennen, wenden sich auch an Sie und fragen schon mal nach Unterstützung und Tipps?
Ja, also ich bin da natürlich total offen. Also mit Paul getextet hier und da. Und mit Dennis stehe ich ja schon vor seiner Karriere. Der hat in Dallas damals ein Probetraining gehabt und vorgespielt. Und da bin ich hin und habe Dennis kennengelernt und habe ihm damals meine Nummer gegeben. Und
Dennis Schröder. Ja. Dennis Schröder von Atlanta Hawks.
Genau, ja. Und da folge ich so ein bisschen dem Beispiel von Detlef Schrempf. Ja, als ich in die Liga kam am Anfang, war damals unser erstes Spiel gegen Seattle. Und Detlef war super, super nett zu mir, hat mich unterstützt und hat mir seine Nummer gegeben, hat mir seine Familie vorgestellt, hat gesagt, wenn du immer irgendwas brauchst, melde dich. Und das fand ich damals toll. Das war für mich eine Riesensache und eine Riesenehre. Und so will ich das jetzt auch angehen. Ja, ich gebe ihm gern meine Nummer, ich helfe, wo es geht. Wenn sie dich nicht melden, ist es auch okay. Ja, dann finden sie ihren eigenen Weg, dann musst du sowieso irgendwie selber machen. Aber wenn es Fragen gibt, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Wie sehen Sie generell die Zukunft des deutschen Basketballs?
Ja, ich glaube, Dennis ist so ein bisschen die Zukunft von uns. Ja, also hat er jetzt auch für die Nationalmannschaft zugesagt. Die nächsten paar Jahre spielt er jetzt auch in der NBA. Er hat sich toll durchgesetzt, hat jetzt auch einen langen Vertrag unterschrieben. Und er freut mich natürlich, dass er jetzt Nationalmannschaft jeden Sommer spielen will. Spielt er jetzt auch diesen Jahr bei der EM mit. Und er ist ein Riesenspieler. Er ist ein Riesenspieler, er hat sich auch wahnsinnig entwickelt schon die ersten paar Jahre. Und er ist ein Mann, auf dem er aufbauen kann die nächsten Jahre. Aber wie schon vorhin erwähnt, haben wir auch noch andere junge Talente, die immer ganz groß rauskommen können. Also von daher glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und schauen wir mal, wie es läuft die nächsten paar Jahre.
Verstehen Sie, dass einige dieser Nachwuchsspieler, die jetzt in die NBA drängen und da auch schon ihre Chancen vielleicht nutzen wollen, diese Chancen der DBB-Auswahl, also der deutschen Nationalmannschaft, vorziehen, wenn es da zu Terminengpässen kommt?
Ja, das ist eine schwere Frage. Ja, ich war ja damals in der glücklichen Lage, dass ich immer in der Nationalmannschaft spielen konnte und musste aber auch 2-3 Jahre Sommerliga spielen, im Juli immer. Aber die Termine damals mit der Nationalmannschaft haben sich nicht immer überschnitten und konnte dann in dem Sommer immer, oder in den 2 Sommern immer beides machen. Und es ist so ein bisschen schwer, ja, da muss jeder... Jeder muss so ein bisschen seine eigene Entscheidung treffen und was am besten für ihn ist. Und ich rate ihn immer, für die Nationalmannschaft zu spielen. Das war für mich eine tolle Zeit. Nicht nur haben wir viel erlebt, viel Erfolge gefeiert, wir sind in der Welt rumgekommen. Aber es hat mich, hat mir mein Spiel auch geholfen. Ja? Wenn du im Sommer auf hohem Niveau spielen kannst, du hast viel Spielzeit, der Ball kommt öfter zu dir und du bist eine der tragenden Figuren. Das hat mir im Sommer immer wahnsinnig geholfen, dann im nächsten Jahr wieder besser zu spielen in der NBA. Und von daher wäre das mein Ratschlag, immer für die Nationalmannschaft aufzulaufen, wenn es geht. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die Jungs Druck bekommen von ihren Vereinen, teilweise aus der NBA, und dass auch andere Sachen noch dazwischen kommen. Und also da muss dann im Endeffekt muss dann jeder seine eigene Entscheidung treffen, aber mein Rat wäre immer, wenn es geht, für die Nationalmannschaft zu spielen.
Und was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer 3 Kinder?
Ja, Gesundheit natürlich steht im Vordergrund und alles andere werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, wir bis jetzt sind alles 3 gute Kids und versuchen sie dreisprachig aufwachsen zu lassen mit Deutsch, Schwedisch und Englisch. Und Macht einen Riesenspaß. Ja, die Große wird ja jetzt 4 in dem Monat. Die hat schon alles im Griff. Der Kleine ist jetzt 2, rennt den ganzen Tag nur den Bällen hinterher. Und der ganz Kleine ist jetzt erst 8 Monate. Aber die halten uns auf Trab, halten uns jung und macht Spaß, ist aber auch schon eine Menge Arbeit, wenn du drei hast, die noch so jung sind. Aber macht einen Riesenspaß.
Sie haben ja jetzt die Verantwortung für die Familie, für diese drei Kinder. Bleibt, wir haben über die Weltlage gesprochen, die politische, Amerika, Dallas, auch Ihre Wahlheimat, je nachdem, wie sich diese Situation weiterentwickelt?
Also erstmal ist, glaube ich, schon unsere nahe Zukunft in Dallas. Wie gesagt, die Kids sind alle da geboren, haben alle amerikanische Pässe. Wir sind da jetzt schon so lange. Ich bin schon 20 Jahre jetzt aus Deutschland weg. Aber wie gesagt, wenn meine Karriere vorbei ist, kann sich das auch ganz, ganz schnell ändern, wenn irgendwas da ist, was uns nicht so passt oder was nicht so läuft. Da kann man auch ganz schnell die Zelte abbrechen, aber wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Wir haben da unser Netzwerk, nicht nur ich, sondern auch meine Frau, die ja damals in der Kunstwelt gearbeitet hat. Und also eigentlich ist das der Plan, erstmal in Dallas zu bleiben. Aber wir werden es schon auch nach meiner Karriere so machen, dass wir viel reisen im Sommer. Ich meine, im Sommer ist es in Dallas an die 40 Grad, ja, jeden Tag ist wahnsinnig heiß. Und da werden wir es schon auch so machen, dass wir viel in Europa im Sommer sind, Oma, Opa sehen und im Winter aber dann wahrscheinlich schon in Dallas bleiben.
Das war Dirk Nowitzki im Sportgespräch. Die Fragen an den Ausnahmebasketballer, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag bei den Dallas Mavericks verlängert hat und jetzt in seine 20. NBA-Saison geht, stellte Astrid Rawohl. Das komplette Gespräch finden Sie noch einmal im Internet zum Nachlesen und auch Nachhören auf deutschlandfunk.de/sport. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Dirk-Nowitzki-Stiftung in Würzburg, die Silke Meier, die Schwester von Dirk Nowitzki, als Vorstandsvorsitzende leitet.